Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Sie hatten gerade gesagt, es in Unterzahl hat Ihnen besser gefallen. Muss man dann auch quasi sagen, dass da die Mannschaft erst in ernster Lage erkannt hat und deshalb vielleicht auch noch mehr reingeworfen hat?
Ja, muss man so sagen. Das Phänomen gibt's ja, dass es dann so einen Shift gibt des Momentums. Heute war es der Fall. Da habe ich Dinge gesehen, die es braucht. Und da reden wir natürlich einfach über Basics, über Intensität, über Körpersprache. Und das war top ab der Unterzahl. Nicht so top in der ersten Halbzeit.
Der VfB Stuttgart spielt 2:2 bei Holstein Kiel und wir haben gerade von Sebastian Hoeneß, ich glaube, schon ganz gut umrissen bekommen, was dieses Spiel alles so für Geschichten hatte. Wir gehen da natürlich ins Detail, schauen noch ein bisschen auf das große Ganze über das Kiel-Spiel hinaus und haben alles andere, was wir sonst auch immer für euch haben. Das Gleiche gilt auch für unsere Gesprächspartner, die wir hier sind, nämlich in einer illustren Runde, wie ihr sie schon kennt. Philipp Meisel.
Moin.
Und Felix Mahler.
Grüße aus dem Schneckenrennen.
Ja, da liefert Herr Mahler uns gleich die Überleitung. Schneckenrennen beziehungsweise die Partie, die wir am Samstagnachmittag hatten. Felix, ich habe dich im YouTube-Stream begutachten dürfen.
Das ist eine gute Idee, war.
Wie hast du das Spiel gesehen und verarbeitet?
Ja, also die erste Halbzeit, weil die zweite ist natürlich schwieriger zu bewerten mit der roten Karte, die sehr früh kam. Aber gerade die erste Halbzeit war für ein Auswärtsspiel in Kiel mit dem Anspruch vom VfB zu wenig. Auch die XG-Wert dabei rumkam, irgendwie 0,3 oder sowas, mit die wenigsten Abschlüsse und das halt gegen die defensiv schwächste Mannschaft der Liga rein nach den Gegentoren. Das war zu wenig und am Ende nach der roten Karte, nach dem frühen 2-1, muss man damit glücklich sein, dass sie sofort das 2-2 gemacht haben und viel mehr war dann an dem Spieltag halt auch nicht mehr drin.
Herr Meisel, wie sind deine Gedanken?
Ein bisschen so, wie wenn du dich den ganzen Tag auf so einen Küstenbesuch freust, fährst dahin, bestellst dir Fish and Chips und am Ende das Einzige, was auf deinem Teller landet, ist so eine ranzige, alte, kleine Portion Remoulade. Mehr gab's nicht. Ja, also um das zu konkretisieren, nach zwei Schritten nach vorne, die ich schon gesehen habe, zumindest zu großen Teilen in den letzten beiden Spielen, vielleicht auch nur Trippelschritte, aber es waren welche nach vorne, war das einer nach hinten. Ja, und maßgeblich lag das eben daran, dass du genau über die Dinge, über die du gesprochen hast, letzte Woche im positiven Sinn jetzt widersprechen musst, nämlich Attitüde, ja,
Herangehensweise. Exakt, das ist das Wort, Herangehensweise, ja, darauf wollte ich hinaus. Das ist eigentlich das Wort, das Sebastian Hoeneß fast mantraartig am vergangenen Samstag nach dem Spiel immer wieder in jedem Interview gebracht hat. Und da sind wir dann ja schon bei dem, was wir gemeinhin als Basics bezeichnen, oder wenn es um die erste Hälfte geht?
Ja, das mögen ja die Leute draußen, die uns hören, nicht mehr hören können, ja, weil wir es eben auch schon mantraartig mittlerweile in unseren Sendungen immer wieder besprechen müssen, aber das ist halt das Grundthema, ja. Und wenn ich keinen Zugang finde als Leistungssportler zu diesem Thema, dass ich halt meine ganze Woche auf einen Zeitpunkt ausgerichtet ist. Dieser Zeitpunkt ist dann, wenn der Schiedsrichter in seine Pfeife pfeift und du loslegen musst, egal wo du gerade bist, egal zu welcher Uhrzeit, Tageszeit, ja, dann kriege ich Schwierigkeiten. Und das hat man beim VfB ganz deutlich gesehen. Immerhin, und das ist das Schöne, vielleicht auch, dass mit denen die Trainer jetzt diese Woche gearbeitet haben, du gehst aus dem Spiel eigentlich als mit einem positiven Ende raus. Du kannst zum einen dich auf deine Moral berufen, die du gezeigt hast, in Unterzahl zusammengestanden, zusammen die Brust raus, Arsch zusammenkneifen und dann biegt man das Ding hier und holen den Punkt für dich, der du hinten lagst, der gefühlte Sieg, aber arg viel mehr ist halt nicht. Ja, und diese Themen, Frische, Esprit, Spielwitz, die immer nur aufblitzen in Segmenten, in den letzten Wochen, die hast du halt wieder nicht konstant auf den Platz gebracht.
Ich würde sagen, bevor die Leute auf uns drauf kloppen, weil wir vielleicht zu negativ sind oder zu positiv oder was auch immer, lasst uns mal den Trainer hören, weil er verbalisiert wirklich all das, was, glaube ich, nicht nur wir hier auch so sehen, sondern auch viele VfB-Fans, die das Spiel betrachtet haben. So ordnet Sebastian Hoeneß die Partie ausführlicher ein.
Erste Halbzeit muss man ein bisschen differenzieren. Die ersten 10 Minuten hatten wir zumindest, sagen wir mal, 3 Durchbrüche im letzten Drittel, hatten 3 Reingaben, machen dann auch mit Jamie das 1-0. Die nächsten 35 Minuten haben wir nicht gefallen. Können wir nicht zufrieden sein, allgemein. Die Energie, Intensität, die es braucht für so ein Spiel, war nicht auf dem Level, auf dem es sein muss. Ja, und folgerichtig haben wir dann auch nach dem 1-0 das 1-1 bekommen, was aus unserer Sicht ja, natürlich auch sehr ärgerlich war. Es war gefühlt eine Nullsituation. Wir schlagen den Ball lang, einen Tick zu kurz, kommt zurück, gibt einen Einwurf, langer Einwurf, hinten 1-1. Und damit dreht das Spiel und dann sind wir auch in der ersten Halbzeit nicht mehr wirklich ins Spiel gekommen. Wollten etwas verändern oder haben etwas verändert, haben 2 Wechsel vorgenommen. Natürlich haben wir uns auch was vorgenommen, allgemein in puncto Intensität. Kriegen dann nach, jetzt habe ich gerade gehört, 9,5 Sekunden das 2-1. Das ist schon tough. Nicht wenig oder wenige Minuten später sind wir ein Mann weniger. Das war dann schon eine ziemlich aussichtslose Situation und deswegen möchte ich die Mannschaft loben, wie sie damit umgegangen ist. Dann habe ich die Situation gesehen, die ich sehen möchte, die du sehen musst in solchen Spielen. Da haben wir uns gegenseitig gepusht, hatten Energie, haben ja das Gesicht gezeigt, dass es braucht. Machen das 2-2, verteidigen es am Ende durch, haben natürlich gehofft auf einen Lucky Punch eventuell, wissen aber natürlich, dass Kiel auch die eine oder andere Situation hatte, folgerichtig aufgrund der Überzahl. Unterm Strich zu wenig, rein punktetechnisch, aber auch was die erste Halbzeit angeht, zu wenig. Zweite Halbzeit war gut in einer wirklich schwierigen Situation. Dankeschön.
Das ist Sebastian Hoeneß gewesen, eigentlich nochmal ausführlicher zu dem, was wir am Anfang in Kürze gehört haben. Also hinten raus das positive, versöhnliche Ende, einen Punkt mitgenommen zu haben. Mit der ersten Hälfte ist er nicht zufrieden. Was ich nicht verstehe, vielleicht könnt ihr beiden mir da helfen oder worauf ich keine Antwort weiß, ist, der VfB liefert zuletzt immer situativ das, womit man am wenigsten rechnet. Sprich, du fährst nach Kiel, machst aus der ersten Situation das 1-0. Da denke ich, jetzt reißt der VfB das Spiel an sich, wird dominant, legt vielleicht das zweite nach und Kiel sieht kein Land mehr an diesem Tag. Ist anders gekommen, wie wir gesehen haben. Punkt 2, die zweite Hälfte beginnt. Skripski, dein Player to watch, Philipp, übrigens nochmal vielen Dank dafür.
Ja, danke. Ja.
Ein Treffer gelandet. Die schießen nach 9,5 Sekunden oder was ein Tor, was, wenn sie es noch 100 Mal üben würden, so nicht passiert. Und Sergio, rote Karte. Jetzt, in dem Moment, würde ich denken, okay, das Ding ist durch, der VfB verliert das Spiel, 1-2, ein Mann weniger. Und dann schlagen sie plötzlich zurück. Demirovic erzielt out of nowhere das 2-2. Also da müsst ihr mir helfen. Ich verstehe nicht, warum aus der Mannschaft so oft das Unvorhergesehene passiert oder als hätten sie permanent Gegenteiltag.
Was ja auch Gegenteiltag war, ist diese Halbzeitpause. Wann wurde letztes Mal doppelt gewechselt in der Halbzeitpause? Das fand ich sehr positiv. Ich glaube, Brun Larsen kam rein, Demirovic kam rein, der getroffen hat. Ich glaube, wenn der das nicht macht, ich glaube, 3 Minuten nach dem 2-1, dann geht das Ding wahrscheinlich auch 2-1 aus und nicht 2-2. Und du hast ja angesprochen, das ist ja das Ding von endlich mal, haut Leveling das Ding da einfach mal kalt rein, 0-1, aus quasi keiner Chance davor, führst du 0-1 in Kiel, aber sind wir da beim Thema, ja, Führungen verspielen, haben sie auch nicht zum ersten Mal getan. Und das war so ein frustrierender Moment für mich bei dem Spiel, das 2-1, das du angesprochen hast, das war so dieses Gefühl von, oder diese Realisierung bei mir von, yo, wir spielen so eine Saison, wo du wieder solche Dinger kassierst. So ein Tor kassierst du in dieser letzten Saison nicht. Das passiert nicht. So ein Ding fliegt dir da nicht rein nach 9 Sekunden. Jetzt tut's halt gerade. Das hat ja auch Herr Mittelstädt bei uns im Interview mit David und Co. Angesprochen, dass halt auch gerade einfach gefühlt der Gegner alles nutzt. Unzählige Chancen lassen sie nicht zu, aber man wird quasi immer bestraft und da dieses Tor so ein bisschen mit reingepasst.
Ja, aber bitte, also das würde auch der, keine Ahnung, TSV Oberboeing hätte das genauso genutzt. Ja, du kannst, also wenn du dieses Tor isoliert betrachtest, diese 10, 15 Sekunden nach Wiederanpfiff, das ist einfach nicht konkurrenzfähig. Du kannst auf dem Level, kannst du auch die niedrigeren Klassen nicht auftreten. Das geht nicht.
Aber weißt du, worum es mir geht? Die Anschluss Kiel. Und sorry, bei allem Respekt, Ich schätze ihren Kampf ganz so, aber die wemsen den Ball blind nach vorne natürlich, im Stil einer Hail Mary.
Natürlich.
Der fällt in bester Aaron Rodgers-Manier irgendeinem Receiver sozusagen in die Hände oder vor den Fuß und Skripski, ich weiß nicht, ob der Ball sogar noch leicht abgefälscht war.
Vielleicht.
Also ich weiß gar nicht, was für ein XG-Wert dieses Ziel
vielleicht
hatte.
Vielleicht war das auch der Grund, warum der VfB nicht darauf reagiert hat, weil die Art und Weise war so dermaßen Kreisliga.
Ja, brutal.
Dass du eigentlich, wenn du auf dem Level Fußball spielst, wahrscheinlich deswegen Probleme. Was machen denn die?
Weißt du was? Das sind solche Tore, mit denen landest du normalerweise beim Torwandschießen im Sportstudio.
Ja.
Ernsthaft. Aber gut, die Kieler machen das aus ihren Möglichkeiten Beste. Und dann wiederum, haben wir angesprochen, Reaktion. Dann, wenn du eigentlich denkst, das Spiel ist verloren. Mein Papa saß neben mir, wir haben das Spiel zusammengeguckt und er sagt zu mir, wie viel fallen jetzt noch gegen uns so? Und es passiert genau das Gegenteil. Und ich glaube, das ist etwas, wo Sebastian Hoeneß auch nicht so ganz weiß, was er damit anfangen soll.
Und eben auch Demirovic, ne? Ich glaube, für ihn auch brutal wichtig, dass er reinkommt, trifft, das Tor auch selber mit aufbaut, dann nochmal reinspitze, dann wollte mal, denn dann ist es halt auch aus Kielers Sicht natürlich fatal verteidigt, in Überzahl noch. Und Thema Überzahl, da würde ich Philipp beipflichten beim Thema Kreisklasse oder Kreisliga, was du gesagt hast, dass der nächste Stoppfehler, der eine rote Karte nach sich zieht, oder im letzten Fall war es das 3-1 von den Bayern, das darf dir halt so nicht passieren. Dann ist er nach, was war es, 52 Minuten raus. Das geht halt nicht.
Du hast ja, oder ich glaube, Christian hat aufgeschrieben, was war positiv, was war negativ. Wenn ich das in einem Satz zusammenfassen wollen würde, dann das Positive war, dass all das Negative so offen zutage getreten ist, ja, weil jetzt kannst du dran arbeiten. Du hast ganz klare Fallbeispiele, an denen du deine Analyse aufziehen kannst. Du hast für jeden Mannschaftsteil Topics, die kannst du, oder Punkte, Uli, die du in dieser Woche in deinen Trainingsplan schreiben kannst. Und daran kannst du, das ist ja das Gute, du kannst, in den meisten Dingen kannst du arbeiten. Ja, woran du nicht arbeiten kannst, nur zu einem ganz geringen Maße, und das ist halt leider vielleicht schwerwiegender als alles andere. Es sind Dinge, die intrinsisch passieren müssen, die aus den Spielern heraus selbst kommen müssen. Dieses angespitzt sein, dieses gallig, griffig, geil einfach sein auf dieses Thema Leistungssport. Jetzt Samstag 15:30 Kaiserwetter Kiel.
Mann, darauf fahren sie nicht geil.
So sieht's aus. Ja. Und das... das werden die Themen sein, die beackert werden in dieser Woche, da bin ich mir ziemlich sicher. Und sie gehen einfach nicht aus, leider, dem VfB.
Was ich spannend finde, ist, du kannst das Ganze, also erstens, ich stimme dir 100% zu, es ist eigentlich gut, dass es mal so zutage getreten ist, aber auch keinen ergebnistechnischen Totalschaden verursacht hat, sodass du immer noch einen Punkt geklaut hast. Ja, wer weiß, wofür der mal gut sein wird, wissen wir nicht. So, das ist das eine. Das andere ist, das, was zutage getreten ist, das kannst du sowohl kollektiv als auch individuell analysieren. Weil du kannst dir tatsächlich das Kollektiv reinziehen, wie es funktioniert hat, wie es zusammengespielt hat oder auch nicht zusammengespielt hat. Und du kannst dir sogar einzelne Spieler rauspicken, die auch, also um das Bild nochmal aufzugreifen, zwischen Kreis und Weltklasse manchmal innerhalb von 10 Minuten sich bewegen. Das ist wirklich sehr, sehr augenscheinlich. Ich nehme es vorweg, wir haben nachher unseren Part, wo wir so ein bisschen aufs große Ganze schauen. Ich glaube, dass es durchaus Signale gibt, die in die positive Richtung gehen könnten für die nächsten Wochen. Achtung, Felix, YouTube-Teaser. Warum das so ist, erzähle ich euch nachher.
Jawohl.
Zuerst würde ich gerne den Herrn Mahler hören mit dem hier.
Der Mein VfB Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Zahlen, Daten, Fakten. Und ich weiß gar nicht, Felix, das letzte Mal, nee, ich glaube, das ist noch nie passiert, dass du so oft schon in Vorbesprechungen oder so nebenbei im Laufe unseres Arbeitstages gesagt hast, die Daten sind verrückt, die Daten sind wild. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Jetzt bin ich mal gespannt. Hau raus, ich glaube, da ist einiges Signifikantes dabei.
Ja, gerade aus den Storys später gibt es ja auch schon ein, zwei Geschichten, die man daraus ziehen kann, die nicht nur den Weg hier in den Podcast finden, sondern vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Wie immer die Bundesliga-Daten zuerst. Expected Goals 1,31 zu 0,71 pro Kiel. Schüsse aufs Tor 5:2. Und dann gehen wir jetzt auf generelle Schüsse, weil das auch ein neuer Vereinsbestwert in der Bundesliga für Kiel gewesen. 17 Schüsse haben sie abgefeuert. Wie gesagt, nicht auf Tor, aber generelle Schüsse. Großchancen laut FOPMOB waren 3:2, also relativ ausgeglichen. Ballbesitz 51:49%. Das ist erst das vierte Mal, dass ein Gegner mehr Ballbesitz hatte als der VfB. Und das hat sie jetzt sogar Kiel geschafft. Klar, mit der roten Karte natürlich in der Hinterhand, ist auch klar. Pässe 486 zu 470, dritthöchster Wert aller VfB-Gegner und der sechstniedrigste Wert beim VfB selber. Und das nächste, was auch Seltenheitswert hat, 85% Passquote bei Kiel, 83% beim VfB. Das passiert seltener, dass der VfB da wirklich unterliegt seinem Gegner. Und logischerweise dadurch auch ein verhältnismäßig hoher Wert unter den VfB-Gegnern in den 25 Spieltagen bisher und beim VfB verhältnismäßig niedrig. Dasselbe geht auch für die Laufdistanz. 117,9 Kilometer bei Kiel, 108,4 beim VfB. Wie gesagt, auch da fehlt ein Halbzeitwert von Stergio. Aber das heißt, wenn man den sich irgendwie ausrechnet und draufrechnet, wird da kein guter Wert mehr bei rumkommen am Ende des Tages. Sprints 200 zu 194, relativ ausgeglichen, aber niedrig ausgeglichen. Viertniedrigster Wert aller VfB-Gegner und der drittniedrigste beim VfB. Gewonnene Zweikämpfe wieder VfB oben auf, 78 zu 109. Das ist auch tatsächlich ein niedriger Wert bei den VfB-Gegnern. Also da war Kiel nicht so stark unterwegs. Ecken 3 zu 1, sehr niedrig. Und auch erst das zweite Mal, dass der VfB eben bei einer Ecke stehen geblieben ist. V ist dann am Ende 9 zu 9. Und jetzt kommen wir zu ein paar Stories. Fangen wir an mit Kiel und mit Skripski. 6 Schüsse, 6 Tore. Ist Bundesliga-Rekord eingestellt.
Herr Meisel lacht zufrieden, fast schon diabolisch.
Player to ein watch. Ein wenig Genugtuung ist dabei, ja, sage ich ganz ehrlich.
Ja, der war schon gut, ja.
Der war schon richtig gut und mein Phil Harris, glaube ich, nicht mal im Kader gewesen. Dazu haben wir angesprochen, nach 9 Sekunden, das geteilt früheste Bundesliga-Tor zu Beginn einer zweiten Halbzeit, seit Datenerfassung, das vielleicht nochmal mit reinzunehmen, seit 2004, 2005 machen sie das, so dass wir so ein bisschen den zeitlichen Rahmen das haben.
Immerhin auch 20 Jahre. Ne?
Ja eben, aber das ist so ein bisschen der zeitliche Rahmen dafür. Ja, und es ist halt so eine Saison, in der der VfB jetzt mittlerweile wieder öfter am schlechteren Ende von diesen kuriosen Rekorden steht, haben wir ja vorhin schon angesprochen. Damals oder damit jetzt zum ersten Mal in 2 Bundesligaspielen in Folgen gepunktet, Holstein Kiel, auch wenn nicht gewonnen, aber gepunktet nach dem Sieg bei Union Berlin. Und jetzt 1-2 Negative zum VfB. Der VfB bleibt zum ersten Mal unter Hoeneß in 4 Bundesligaspielen in Folge sieglos. Der VfB lag in den letzten 4 Bundesligaspielen stets in Führung, insgesamt 96 Minuten in Führung und nur 38 Minuten in Rückstand. Und jetzt gegen Leverkusen ist darauf zu achten, dann später 5 verspielte Führungen nacheinander unterliefen im VfB noch nie in der Bundesliga-Historie, da ein bisschen ein Augenmerk drauf legen, was positiv ist. Thema Demirovic, oftmals war es auch Thema Woltemade, die Joker-Tore, 12 Stück schon auf dem Konto und nur einmal waren es mehr. 2020, 2021 hatte der VfB 14 Joker-Tore nach 34 Spieltagen. Ich glaube, den Wert kann man noch übertreffen. Und das ist nur ein Wert, den ich gar nicht so jetzt irgendwie im Kopf hatte, aber der VfB ist tatsächlich das Team, das historisch in der Bundesliga die meisten Platzverweise kassiert hat. Jetzt 150, eine schöne runde Zahl. Und vielleicht das noch, das ist vielleicht auch so ein bisschen Übergang schon in unseren Covades VfB-Part. Es war wieder so ein freaky Spieltag. Das ist jetzt ein Novum, dass tatsächlich in 2 aufeinanderfolgenden Spieltagen kein Auswärtsteam gewonnen hat. Gab es noch nie in der Bundesliga-Historie.
Kein Heimteam,
richtig. Ja. Auswärtsteams haben vor allem gewonnen, so rum ist richtig, ja. Und dass du eben mit diesem Punkt in Kiel durch Niederlagen von Frankfurt und so weiter tatsächlich einen Punkt auf Platz 4 gut gemacht hast, das kann dir halt auch keiner erzählen.
Danke, Felix. Vielleicht ganz kurz, um mit Kiel abzuschließen, bevor wir dann den Bogen ein bisschen weiterspannen, Philipp. Ich habe hier noch draufstehen, welche Learnings kann man ziehen, jetzt mal spezifisch aus diesem Spiel in Kiel. Und ich sag jetzt schon, gegen Leverkusen und Frankfurt wahrscheinlich wenig bis gar nichts. Ich glaube, ob du aus diesem Spiel gelernt hast, wirst du sehen, wenn der VfB in Bochum spielt. Zum Beispiel.
Nein, ich fahre einen anderen Take, Christian.
Bitte?
Ja, das Learning, das du aus diesem Spiel und auch aus denen davor ziehst, ist, schminkt dir dieses Europa-Ding ab. Ja? Und zwar nicht, weil es eine unrealistische Zielsetzung mittlerweile ist. Es ist sie immer noch. Du kannst immer noch an diese Fleischtöpfe oder auf die Ränge kommen, die dich international spielen lassen. Aber guck jetzt nicht mehr nach links, nach rechts, nach oben, nach unten. Arbeiten, 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 arbeiten. Bei sich bleiben. Nicht mehr hier irgendwas. Fokussier dich auf die wesentlichen Dinge. Und dann mach Ergebnisse. Und aus diesen Ergebnissen erwächst neues Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Und daraus wiederum kann ein Lauf entstehen. Nur so rum kann es jetzt funktionieren. Nicht andersrum. Es ist nicht zuerst der Lauf, der dich plötzlich irgendwie anspringt aus irgendeiner dunklen Ecke und dann läuft's. Den musst du dir erarbeiten, Junge. Und das bedingt ganz simple Konzentration auf dich selbst und auf die Dinge, die du beeinflussen kannst in der täglichen Trainingsarbeit. Und dann ist auch egal, ob du da jetzt Leverkusen, Frankfurt, Bochum oder Oberboeing spielst. Das ist vollkommen Wurst. Ja? Sondern du musst eben schauen, dass du das auf die Kette bekommst, in dieser Reihenfolge. Und dann wird's auch wieder, dann werden deine Schlüsselspieler plötzlich auch mal wieder eine Leistung raushauen, die am oberen Ende ihres Leistungslevels ist. Dann wird ein Undav aus seinem Loch kommen, vielleicht nicht vollständig, aber zumindest einen Schritt weit und so weiter und so fort. Das bedingt dann das eine das andere. Das ist wie so eine Art Schneeballsystem. So, das, wir gucken noch alle lang genug Fußball und begleiten das lang genug intensiv, um zu wissen, wie der Hase jetzt laufen hat. Und deswegen ist das für mich das Learning Nummer 1. Hör auf, dich mit irgendwelchen Konstellationen zu beschäftigen. Kümmere dich um das Wesentliche.
Ja, guter Punkt. Und genauso wie im Fußball das eine das andere oft bedingt, so ist es bei Podcasts auch, nämlich der eine Themenblock bedingt den anderen. Und dementsprechend sind wir jetzt bei ja dem etwas größeren Bogen, den wir spannen wollen. Einfach aus dem Grund, weil ich mag den Ansatz von dir, Philipp, dass dieses Spiel in Kiel wirklich alles mal gezeigt hat, im Guten wie im Schlechten. Und eben auch, und ich glaube, das ist noch auch eine Sichtweise oder eine Perspektive, die halt eben für Außenstehende, die vielleicht nicht so drin im VfB-Circle sind, sondern das von außen betrachten, Fans und sonstige, dass man eben jetzt auch in den Aussagen von Verantwortlichen zum ersten Mal, wie ich finde, ziemlich deutlich Kritik gehört hat. Nicht im Sinne von, da wurde jemand niedergemacht, sondern im Sinne von Sebastian Hoeneß, Fabian Wohlgemuth sprechen ganz klar an, das ist so zu wenig oder nicht das, was wir uns vorstellen, wir müssen da was ändern und da ist jeder Einzelne gefordert. Ich würde mal, so war der Tenor, wenn man das mal so zusammenfassen würde. Und ich glaube, das ist dann eben auch der Grund für uns, das eben mal zu thematisieren.
Ja, also ganz simpel. Ja, das ist auch gut so. Das ist wirklich gut so, dass du das in entsprechendem Tonfall klar und sachlich an die Tagesordnung bringst jetzt. Das war das erste Mal, dass der Trainer sich nicht mehr vor seine Mannschaft gestellt hat seit dem 3. April 2023, als er hier angefangen hat. Ja, das allererste Mal. Und dann weißt du ungefähr, wie es um die interne Lage bestellt ist. Und die externe, die ist auch ganz einfach. Du musst jetzt schauen, dass dir die Stimmung nicht kippt. Ja? Dass du dir all das, was du dir aufgebaut hast, die letzten anderthalb Jahre nicht mit dem Arsch einreißt, mein Lieber. Ja? Und ihr müsst nur nach Dortmund schauen. Schau dir Dortmund an, was da los ist. Ja? Das ist vergleichbar. Eine Mannschaft, die ihre PS nicht auf die Straße bekommt, die entsprechend alimentiert ist, die unfassbare gute Spieler auch in ihren Reihen hat, aber es halt nicht auf die Straße bekommt.
Ich glaube übrigens, dass aus VfB sich gar nicht so schlecht ist, dass es Borussia Dortmund gibt in vielerlei Hinsicht.
Aber so,
ich
glaub, sonst würde, weil es ein negativeres Beispiel noch gibt.
Exakt. So, ja, obwohl die eigentlich nur 2 Punkte weniger haben als der VfB. Genau. Aber ne, das ist ja der Punkt.
Und dieses Momentum, das immer noch da ist, darfst du nicht nehmen lassen. Die Fans sind unglaublich. Das hast du auch in Kiel wieder gesehen. Ja? Die sind da, die tragen dich im Zweifel bis an Horizont. Aber das darfst du halt nicht nehmen lassen, indem du es durch Auftritte verspielst, wie in den ersten 45 Minuten in Kiel. Ja, das dann, weil dann trägt dich keiner irgendwo hin. Wenn die Leute nicht sehen, hör zu, die Jungs da unten, die versuchen wenigstens, ihr Maximum abzurufen und schlurfen da nicht durch die Gegend, ja, bis es halt wieder Tee gibt in der Kabine zur Halbzeit, sondern ja, und dann, das ist schwierig jetzt. Also da kommen vielleicht aber auch gerade dann solche Gegner recht, wie sie jetzt anstehen. 2 Highlight-Spiele, 2 Spiele, in denen du Mannschaften triffst, die dir von ihrem spielerischen Ansatz her entgegenkommen und. Ja, also es ist
Heimspiel, Sonntagabend, 19:30, vor der Länderspielpause.
Eher kleine, zwar noch, aber auch schon Lichter am Ende. Ja, des Tunnels.
Dann darf ich jetzt drauf eingehen, weil ihr habt es beide schon angerissen. Das ist auch das Gefühl, das ich habe. Die Karten liegen auf dem Tisch, gewissermaßen. Ja, jeder weiß, woran er ist. Felix hat es angesprochen. Sehr interessanter Punkt, der Doppelwechsel zur Pause in Kiel. Also auch das Zeichen nach außen und aber auch an die Mannschaft. Keiner ist hier mehr gesetzt. Ja, dass Dennis Wundorf, Chris Führig zur Pause ausgewechselt werden, Demirovic reinkommt und auch Brün Larsen und Demirovic auch noch das Tor erzielt. Ich glaube, viele sind sich einig, dass wir Dennis Wundorf, das können wir glaube ich schon sagen, am Sonntag vermutlich auf der Bank sehen werden, am Sonntagabend erstmal. Auch da Thema Körpersprache, Haltung. Wir kennen Dennis Wundorf und es war alles immer sehr, sehr himmelhoch jauchzend. Und jetzt ist es halt so ein bisschen zu Tode betrübt. Mir sind zu viele hängende Schultern bei ihm. Und eigentlich müsste er ein bisschen mehr auch die Mannschaft mitreißen, weil ehrlich gesagt, dafür hat er eben auch einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet, ne, um eben als Führungsspieler zu gelten. So, aber worauf ich hinaus wollte. Positiver Dreh. die Gegner sind genau die richtigen. Denn, ich nehme es vorweg, wir werden nachher noch über Leverkusen sprechen. Der VfB bekommt jetzt durch eine Länderspielpause unterbrochen zwei Gegner, die de facto in einer sehr ähnlichen Situation sind. Und der VfB Stuttgart ist in meinen Augen, jetzt wenn ich so drüber nachdenke, in eine Reverse Champions League Falle getappt. Also nicht in die Falle im Herbst, Winter, während du jedes Mal englische Wochen hast, dann am Wochenende nicht performen zu können, sondern in die Falle, dass du in ein richtiges Loch fällst, nachdem du ausgeschieden bist. Und ich glaube, dass ich bin der Überzeugung, dass dieses Aus gegen Paris Saint-Germain die Mannschaft weit mehr getroffen hat, als es nach außen den Anschein hatte. Philipp, du hast es in der vergangenen Woche mal ganz kurz in dem Nebensatz. Ja. Ich musste sehr lange darüber nachdenken. So, aber in genau derselben Situation ist Bayer Leverkusen jetzt. Und in einer ähnlichen Situation ist Eintracht Frankfurt vielleicht nicht Europa aus, aber ne, Marmouche weg, Ansprüche ein bisschen andere. Also der VfB trifft seines Zeichens auf zwei Teams, die ebenso nicht wissen, wo sie gerade stehen und wo sie eigentlich hinwollen. Das ist
auch ganz gut beim Frankfurter Spiel am Wochenende gesehen.
Ja,
ja. Die haben es nicht geschafft, ihre PS auf die Straße zu bringen. Keiner Zeit dieses Spiels. Ja. Und das trotz ihrer tollen Voraussetzungen, Kader, individuelle Klasse, Ruhe im Umfeld, Fans, Stadion, Heimspiel, da war eigentlich alles da. Gegner war jetzt auch nicht unbedingt.
Union war nicht gut in der ersten Halbzeit.
Naja, gewinnen es und trotzdem. Dann kriegst du es trotzdem nicht
die auf. Die verlieren Kette. Das de facto wie der VfB sein Spiel gegen Wolfsburg so ein bisschen.
Ja, ja. Genau, war ähnlich. Also, war ganz ähnlich.
So.
Gab es tatsächlich ganz gesehen auch. Also meine Sonntagmittagsunterhaltung war tatsächlich dieses Spiel. Ja,
naja, kann man jetzt auch darüber diskutieren,
warum man das am Sonntag macht. Aber ja.
Ich hinterfrage das jetzt nicht, weil wer bin ich, dass ich darüber urteile.
Aber das ist halt auch genau das Gute. Ich weiß, dass hier das Wort Tabelle so ein bisschen, ja, noch zu früh ist hier und da, aber an sich ist das das Gute. Oder andersrum gedreht, es ist gut, dass es dieses Schneckenrennen gibt, weil die letzten beiden Spieltage hat der VfB einen Punkt geholt, aber effektiv nichts an Abstand verloren. Gar, wie gesagt, einen Punkt gut gemacht auf Platz 4. Das andere ist halt das Schlechte, der VfB nutzt es nicht. Der VfB ist aktiver Teil von diesem Schneckenrennen. Aber das lässt eben die Chance komplett offen. Die letzten Spieltage waren ja komplett absurd, was die Ergebnisse angeht, wenn man auf die Tabelle schaut und die Paarungen anschaut. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt oder tust dann jetzt, selbst wenn du jetzt gegen Leverkusen und Frankfurt vielleicht nicht die Punkte holst, worauf ich aber trotzdem auch glaube, weil da ist was drin in Frankfurt wie gegen Leverkusen zu Hause, dann kommt danach auch eine Riege an Spielen, Augsburg zu Hause, Heidenheim zu Hause, Bochum auswärts, Union auswärts, wo du wie in der Hinrunde noch punkten kannst. Also ich werde dieses Thema Europa lange nicht abschreiben wahrscheinlich, aber du siehst es halt, Thema auswärts Kiel, wenn du halt so kickst in Berlin, so kickst in Bochum, dann holst du ja genauso wenig oder gar noch weniger als einen Punkt und dann kannst du sie irgendwann wirklich abschmieren.
Aber die Sache ist genau die, absolut sehe ich auch so, aber nur wir dürfen hier so denken und die Fans dürfen so denken. Die Mannschaft muss genauso denken, wie es Philipp gesagt hat.
Ja,
erst
richtig,
über die Arbeit reinkommen und dann peu à peu à peu und dann kannst du irgendwann auf die Tabelle schauen. Letzter Punkt noch zu der Champions League Falle. Vielleicht hat der Dienstagabend auch was bei der Mannschaft bewirkt. Ich weiß, weit hergeholt, aber ich glaube, der VfB sollte sich spätestens jetzt im Klaren darüber sein, gegen wen er da eigentlich in der Königsklasse ausgeschieden ist. Gegen was für eine Mannschaft er da zu Hause 1-4 verloren hat. Wer gesehen hat, wie PSG Liverpool in zwei Spielen teilweise auseinandergenommen hat, völlig verdient über zwei Spiele die nächste Runde erreicht, für mich jetzt auch einer der Favoriten auf den Titel ist. Ich hatte den Eindruck, dass nach diesem Paris-Spiel viele gedacht haben, so, wir sind doch eigentlich mit denen auf Augenhöhe. So als hätte der eine oder andere Spieler das fast gedacht. Jetzt siehst du, auch guck dir mal an, was PSG für Ergebnisse liefert, die stehen einfach momentan eine Klasse mindestens über dem VfB. Vielleicht hat der ein oder andere Spieler, vielleicht saßen Ange Stiller und Dennis Unter vom Dienstagabend vor The Zone, haben sich das Spiel angeschaut und gesagt, na gut, okay, vielleicht lag es doch gar nicht so sehr an uns, dass wir da ausgeschieden sind. Und jetzt neuer Angriff, zu Hause Leverkusen, die sind übrigens auch ausgeschieden. Und jetzt zeigen wir denen, wer die bessere Mannschaft von den Deutschen ist, die aus der Königsklasse raus sind.
Ich habe noch einen positiven Aspekt, der zu einer Leistungssteigerung beitragen dürfte, müsste, zumindest nach meinem Empfinden, der sich anbahnende Mercato im Sommer. Ja, also du hast natürlich jetzt schon die üblichen Namen, die gedroppt werden, die gehandelt werden, ob das Ibrahim Matza ist, ob das dieser Damar ist von Elversberg, Claude Maurice aus Augsburg, ist ja auch erstmal irrelevant, was für Namen das sind und welche, sag ich mal, Wahrscheinlichkeiten dahinter stecken. Wichtig ist, dass es jetzt halt darum um Zukunftsperspektiven geht und zwar in allererster für die, die da sind und für die, die zurückkommen. Du hast einen Jong, der am Wochenende ein gutes Spiel gemacht hat, getroffen hat. Du hast einen Silas und all die Leiden, die laufen aus, ja. Und deren Konkurrenten sind ja hier. Wenn ich mich jetzt also in diese Lage versetze eines Sportlers, der aktuell mit dem Brustring-Trikot durch die Gegend rennt, dann weiß ich doch ganz genau, okay, jetzt ist es Zeit für mich, meine Top-Leistung regelmäßig und konstant abzurufen, denn dann zeige ich den Verantwortlichen, hey, ich möchte hier in Zukunft weiterbleiben, ich möchte hier vielleicht auch sogar auf eine neue Stufe kommen, ich möchte hier Spiele mitbestimmen, vielleicht sogar entscheiden in Zukunft. Ja, und das führt er dann zwangsläufig, wenn das bei mehreren Personen der Fall ist, zu einer Steigerung, Erhöhung Trainingsniveau und so weiter und so fort. Ja, insofern finde ich das eigentlich ganz gut, dass Bloody Goal und Konsorten jetzt natürlich schon wieder anfangen, ihre Sendungsformate irgendwie füllen zu müssen, logischerweise. Und da teilweise wird ein Name-Dropping betrieben, dass du denkst, du bist eigentlich schon mittlerweile in einer Transferphase, wo das ja gar nicht der Fall ist. Aber ich finde es eigentlich positiv, immer vorausgesetzt, der oder diejenigen denken so, wie ich jetzt auch denke. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Ja, wenn das nicht der Fall ist, wenn jemand das stattdessen zumacht und sagt, ach, guck mal, der und der ist alles meine Position, die sollen alle hierher kommen. Pff, was soll ich mir jetzt so anstrengen? Das ist eh egal, dann gehe ich halt mal woanders hin. Wenn es so geht, hast du natürlich ein Problem. Ja? Aber da ich jemand bin, der immer an das Gute glaubt, eine grundsätzlich optimistische Person, ja,
das ist immer halt
mit
voll.
Positivem Mindset, ja, ausgestattet, dann gehe ich natürlich von dem ersten Fall aus.
Muss gestehen, dass ich mir in den vergangenen Wochen schon das eine oder andere Mal gedacht habe, wieso muss Silas jetzt eigentlich auswärts bei Radnički Niš spielen und nicht vielleicht bei Holstein Kiel? Okay, ist hypothetisch, aber gerade auch Jong am Sonntag, um das zu sehen. Also diese Spieler zeigen sich, sie sind präsent, sie zeigen sich und zeigen vielleicht auch dem Trainer, hey, du hast den Fehler gemacht letzten Sommer. Ich beweise es dir, ich beweise dir das Gegenteil. Und dementsprechend, ja, ich glaube, Felix, gehen wir mit Philipp das Glas halb voll. Man muss die nächsten Wochen, und auch das ist eher was wir auch immer gerne machen, was Sebastian Hoeneß macht, man muss es als Chance sehen. Nicht als Risiko für den Downfall, sondern als Chance, das Ding wieder in die richtige Richtung zu biegen. Und jetzt ist doch eigentlich fast der perfekte Zeitpunkt. Kommt Frühling und so.
Ja, jetzt haben wir ja so viele Namen genannt. Einen haben wir noch vergessen. El Bilal Touré.
Ja.
Oder nur El Bilal, wäre es, glaube ich, genannt werden. Das ist ja nochmal einer. Wie gesagt, das waren jetzt 5 Minuten. Du darfst ihm auch nicht die Retterweste aufziehen oder irgendwie so ein Quatsch. Der war monatelang raus. Aber trotzdem natürlich einer, auf den sich die Fans freuen, der vorne nochmal was Neues reinbringt. Und allein diese paar Minuten waren schon wieder spritzig und hat schon ein bisschen Hoffnung gemacht.
Und er ist auch ein sehr gutes Beispiel, an dem du meine These aufziehen kannst. Ja? Er ist auch einer dieser Spieler.
Auch der ist natürlich
zeigt, wenn du hier bleiben willst, dann zeig's jetzt. Ja? Und ich weiß noch, wie ich mit Wohlgemuth gesprochen habe, als der aus Mali zurückkam. Da war die Verletzung noch gar nicht final bestätigt vom Stuttgarter Arzt und die hatten nur aus Afrika schon die Nachricht, ey, da ist was passiert und es ist wahrscheinlich schlimmer und es ist der Mittelfuß. Und dann hat er schon gesagt, okay, wenn es so eintrifft, wie es sich jetzt gerade zeigt, wird das natürlich eher unrealistisch mit einer Verlängerung, zumal zu den Konditionen. Wir wissen alle, da ist eine K.O. dahinter mit 16 Millionen Euro, das ist ein ordentliches Brett. So, jetzt habe ich in Lissabon letzte Woche wieder gesprochen, ja, am Rande dieses Fußballspiels. Und ich so, wie sieht es eigentlich aus mit El Bilal? Dann hat er nur so, what's up? Ja, also da war dann wieder eine ganz andere Grundstimmung da beim Sportvorstand, weil der natürlich gesehen hat, wie der Typ im Training schon arbeitet und was da jetzt wieder dem Trainer wiederum für eine Option zur Verfügung steht. Und der hat natürlich vieles, also wenn ich nach dieser Länderspielpause jetzt den El Bilal zurückbekommen könnte, der in Turin gespielt hat, ja, als Sebastian Hoeneß jetzt, dann würde ich sagen, holla die Waldfee, dann greifen wir aber nochmal richtig an, weil der Typ, der hat ja keinen emotionalen Rucksack mit sich herumgetragen. Ja, der kommt jetzt auch in diese Mannschaft wieder rein, zurück und hat ihn nicht, weil er ja, für den ist ja jetzt gerade eine Befreiung da. Ich komme aus so einer langen Verletzungsphase. Ich musste wochenlang in dieser dämlichen Reha-Welt nur die Wand anklotzen und Übungen machen. Das fällt ja jetzt von dem ab. Der kann also quasi sogar diese Mannschaft beflügeln eigentlich, auch wenn er sportlich noch nicht ganz an seinem Top-Level angekommen ist. Also eine ganz spannende Personalie.
Und eben auch getragen von einem guten Verlauf. Also ich glaube, war jetzt nie so tief drin, aber jetzt immer im Kopf gehabt, wenn wir Glück haben, hat er nochmal 2 Spiele vielleicht. Und jetzt macht er mit einem vielleicht möglichen Pokalfinale fast an die 10 jetzt am Ende des Tages oder 8, 9 oder sowas. Aber ich habe ja noch 1, 2 Daten versprochen vorhin und den Übergang nehme ich mal in Sachen Sturm. Da habe ich mal angeschaut gehabt, die Expected Goals, spezifisch die. Durchschnittswert diese Saison 1,91. Hinrundendurchschnitt aus 17 Spiele 2,26, Rückrundendurchschnitt bisher aus den 8 Spielen 1,18. Das ist halbiert.
Signifikanter Rückgang, ja.
Und habe dann nochmal drauf geschaut, damit es noch vergleichbarer ist, die gleichen Gegner, also Spieltage 1 bis 8 und Spieltage 18 bis 25, und da sieht es quasi genau gleich aus. 2,17 in der Hinrunde, 1,18 in diesen 8 ersten Rückrundenspielen. Das untermalt es nochmal, wo es ein bisschen hakt, und dass man sich eben auch vielleicht gerade deswegen auf Demirovic, Woltemade, El Bilal, natürlich auch noch ein UNDAF Freund auf.
Ein guter Freund Daniel sagt immer, kann eine Niederlage auch eine Chance sein. Ja? Und es war jetzt zwar keine in Kiel, aber dennoch ist natürlich die Chance immer da. Man muss es einfach immer so sehen. Es ist immer erst Chance, dann Risiko. Und deswegen freue ich mich schon fast auf das, was da jetzt kommt beim VfB.
Kann eine Niederlage eine Chance sein? Ein bisschen wie ein Lied kann eine Brücke sein. Ich weiß nicht, ob du John das Fleming noch kennst.
Ist mir aber durchaus geläufig, ja? Der Titel, ja, Christian?
Auch kurz vor 2 Euro.
Definitiv. wir brauchen Geld, deswegen gehen wir in die Werbung. Bis gleich.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
So, und dann sind wir zurück mit den NLZ News, Philipp, und sind beim VfB 2 in der dritten Liga, der zuerst einen unfassbar wichtigen Heimsieg gegen Hannover 96 feiert und dann eine unfassbar unnötige, wie ich finde, Heimniederlage gegen Osnabrück. Diese Mannschaft zeichnet sich ein bisschen durch Inkonstanz aus, ne? Das ist schon ein bisschen verrückt.
Mohamed Eier aus Stahl, Sanko, erst kurz vor Schluss Elfmeter ziehen, dann den auch noch reinmachen, quasi in der Nachspielzeit, damit den Sieg heimbringen. Und jetzt, vice versa, du gibst gegen Osnabrück eine super Ausgangsposition aus der Hand. Ich saß gestern Abend, Dienstagabend, in einem Theaterhaus bei Arndt Zeigler und habe die ganze Zeit auf mein Smartphone geglotzt, weil ich den Ticker nebenher laufen hatte, wie es eben beim VfL 2 steht. Hat mich schon gefreut. Max Herbert, Premiere in der Startelf, Premierentreffer im Erwachsenenfußball, im Profifußball. So, Mann, lass dir das doch nicht mehr nehmen. Osnabrück dazu die ersten 55, 60 Minuten gar nichts auf die Kette bekommen.
Also laut Ticker, hätte der VfB zur Pause deutlich höher führen müssen und war eigentlich ein Witz, dass es nur 1-0 stand, aber dann kommt es, wie es kommt.
Genau, und ich gucke noch drauf und sehe der VfB Stuttgart 2 erstmals seit Wochen außerhalb der Abstiegszone mit dem Zwischenergebnis, mit dem 1-0 gewesen. Und am Ende steht es halt trotzdem wieder unterm Strich, aber auch da gilt, schade Schokolade, trotzdem nicht sich lange grämen, nicht lange aufhalten damit, weiterarbeiten, Freitagabend in Saarbrücken, wieder Flutlicht. Das ist eine englische Woche, die sich gewaschen hat, logischerweise, aber eben auch eine Chance bietet, Ding Dong, ja, 2 Euro. Und Laurin Ulrich kehrt zurück, beispielsweise nach seiner Sperre, der in den letzten Wochen immens wichtig war, muss man nur auf seine Stats gucken, glaube ich, 8 Einsätze, 2 Tore, 3 Vorlagen, irgendwie sowas, ja, seit er aus Ulm zurück ist. Da setze ich drauf, dass die Jungs in der Lage sind, da zumindest einen Punkt aus dem Saarland zu entführen, und deswegen auch da positiver Blick in die nahe Zukunft.
Immerhin mit der Spielvereinigung Unterhaching und Hannover 2 hast du zwei Mannschaften, die vermutlich schon haben abreißen lassen in der Tabelle. Also die wirklich schon, wo der VfB auch gerade durch diesen Heimsieg gegen Hannover sich einen ordentlichen Vorsprung erarbeiten konnte, sodass du eigentlich nur noch 2 Absteiger suchst und der VfB irgendwie einen Weg schaffen muss, da über den Strich zu kommen.
Ja, noch verteil mal das Fell des Bären bitte noch nicht so früh, aber es ist 2 Euro. Es ist tatsächlich, ich will nicht von der Vorentscheidung sprechen, aber es ist gerade eine Situation da, die ist jetzt nicht so, dass dir der komplette Kittel brennen muss, ja, aber da ist noch lange nicht das letzte Wort gesprochen, glaube ich nicht.
Definitiv. Freitag 19 Uhr, Philipp hat es angesprochen, auswärts erster FC Saarbrücken, die nächste Aufgabe für den VfB 2. Die U19 von Nico Willig, die macht einfach weiter. 3-0 bei Borussia Mönchengladbach, der nächste Sieg in der Juniorenrunde, also die Mannschaft hat einfach einen Flow.
Ehrlich gesagt hat mich das sehr überrascht. Das Ergebnis, ich habe das Spiel nicht gesehen, ich habe nur gesehen, dass Kenny Frisl den Doppelpack geschnürt hat, das freut mich erstmal sehr, aber ich hatte nach diesem Spiel in Lissabon mit einem Spannungsabfall gerechnet.
Wäre auch ganz normal gewesen.
Und deswegen mit einer Niederlage, aber das haben sie richtig gut nach Hause geschaukelt. Jetzt gilt Für einige geht es zu ihren Nationalmannschaften in irgendwelche Lehrgänge oder in die EM-Quali, zum Beispiel Jarzynho Malanga und Finn Jeltsch, die werden beide EM-Quali spielen nächste Woche für die DFB U19. Der Efe Korkut fliegt auf einen Lehrgang der türkischen Nationalmannschaft, U19-Nationalmannschaft logischerweise. Da ist also Abstellungszeit jetzt und vielleicht auch mal ganz gut nochmal ein bisschen durchpusten, bevor dieses emotionale Highlight ansteht, nämlich das Viertelfinale in der Youth League gegen FC Barcelona.
Der 2. April, Felix, wird, glaube ich, ein recht wichtiger Tag aus Sicht aller VfB-Fans. Kann das sein?
Das Comeback des Dopplers.
Ja, Return of the Doppler.
Ja, ist doch eine schöne Sendungsfolge eigentlich. Sendungstitel eigentlich.
16 Uhr, Mittwoch und am Abend dann, glaube ich, 20:45 ist, glaube ich, Anpfiff im Pokal. Und das kann natürlich in verschiedene Richtungen gehen. Der eine kommt weiter, der andere nicht. Im besten Fall kommen beide weiter. Der eine ins Halbfinale, der andere ins Finale. Das ist schon ein sehr, sehr spannender Mittwoch.
Ja, und Karten können schon erworben werden.
So.
Wurden auch viele schon fleißig.
Ja, ja. Das geht gut weg bisher. Ja. Ich habe da mal reingeschaut.
Ja.
Uhrzeit passt auch. Ich glaube, unter den gegebenen Umständen das Beste, was man rausholen konnte. Die schöne Grüße an die Stuttgarter Kickers, die in ihrem eigenen Stadion ausweichen müssen. Aber so ist das, wenn man mit der UEFA hantiert.
Die UEFA hantiert mit einem, glaube ich. Ja, also da gab es wohl überhaupt keinen Verhandlungsspielraum mehr.
Aber jetzt haben wir ja schon Promo für die Youth League Tickets gemacht und wir sind, wenn ich nicht alles täuscht, vom Sendungsupload her auch praktisch für die richtigen Pokalkarten. Wenn wir Donnerstagabend rausgehen, Freitag früh ab 9 ist, glaube ich, der Mitgliederverkauf für dieses Pokalheimspiel gegen Leipzig.
Da siehst du mal. Und vielleicht gibt es sogar noch für alle frei, ohne dass es ein Ticket benötigt, sondern nur Zugang zu diesem Internet, einen YouTube-Frühstück, einen Livestream vor diesen beiden Highlights am Dienstagmorgen ist es, ne?
Mittwochmorgen. Am Dienstag verliert erst Leverkusen in Bielefeld. Und
so. Stimmt, also haben wir ja mit unserem Kollegen Müller ausgemacht, der hier Bielefeld-Fan ist. Genau, dass wir natürlich gegen Arminia das Finale spielen, logisch.
Das also das große Highlight, das am 2. April wartet auf die U19. Die U17 derweil unterlag Eintracht Frankfurt mit 1:2. Und da geht's weiter am Samstag um 13 Uhr auswärts in die Fuggerstadt zum FC Augsburg.
Den hat er sich wieder so schön hingelegt.
Ja.
Auswärts in die Fuggerstadt.
Musch machen.
Ja, musch machen, das ist richtig. Was du auch machen musst, wenn du nach Augsburg fährst, entweder Hasen oder Riegele. Eine der beiden Brauereien musst du auf jeden Fall besuchen und auch trinken, logischerweise, weil die können es Bier brauen dort. Ja. Kleiner Ausflug in die Kulinarik, damit wir auch diesen Punkt abgehakt haben, ja.
Ich habe in der vergangenen Woche angedeutet, dass es bei den Frauen in der Hinrunde gegen den ersten FFC Hof zweistellig geworden ist und das wurde einfach nochmal wiederholt. 11:1 auswärts. Das ist wirklich absolut beeindruckend und jetzt
der nächste Doppler.
Ja, so am Sonntag.
Ja,
und zwar nämlich sondern wahrscheinlich das Spiel für die VfB Frauen. Sonntag 15 Uhr, Erster gegen Zweiter. TSG Hoffenheim 2. Die Mannschaft, die nach Stuttgart reist und der VfB hat 3 Punkte Vorsprung und, ich weiß nicht, gefühlt 86 Tore. Also es sind 3 Punkte. Wenn du das Spiel gewinnst, solltest du eigentlich durch sein, auch wenn ein Philipp Meisel das Feld des Bären nicht erlegen möchte und so weiter. Aber das ist natürlich ein absolut wegweisendes
der
Spiel
Bärin für das Team. Dann in dem Fall.
Korrekt.
Ja. Ich habe diesen Spruch noch nie gehört und jetzt zweimal.
Wie ist es korrekt? Bärinnen?
Bärinnen. Doch. Ja. Das ist mein Felix. Also, die Chance für einen Doppler. Sonntag 15 Uhr, VfB Frauen gegen Hoffenheim 2.
Ich werde ihn machen, Christian.
Absolut. Ich überleg's mir tatsächlich auch noch. Von der Uhrzeit her ist das sehr schön.
Du kannst sogar noch trinken dabei. Ich muss ja noch arbeiten danach. Sozusagen.
Ist das wieder PSV?
Ja, ich glaube ja.
Auch ja. Das noch, dann ist man ja quasi vor Ort. Also, herzliche Einladung an alle Fans.
Beides ist beides im Ding. Aber wir liefern es euch nach über die Shownotes und die Berichterstattung in den kommenden Tagen.
Und da ist wirklich was los. Ich war vor ein paar Wochen dort, Philipp war neulich dort. Also, das macht schon Spaß und auch kulinarisch ist da einiges geboten.
Die Wurst.
Ja.
Beim PSV kann man nicht meckern, das ist richtig.
Ich finde keine bessere Überleitung von Wurst zu Werkself, außer dass es eine Alliteration ist.
Mhm. Die Werkself ist mir Wurst.
Auch das. Ja. Außer vielleicht am Sonntag um 19.30 Uhr. Da interessieren sie mich wieder ein bisschen.
Die Wiedergutmachung.
Die Wiedergutmachung.
Die Wurste von der Werkself.
Die Wende gegen die Werkself.
Boah. Wahnsinn, Christian.
Ja, es ist ein Wucher an Alliteration, Felix. Was denkst du?
Wahnsinn ist es hier vor allem.
Ja, man merkt, dass wir schon relativ lang heute im Büro sind.
Das und es ist keine Schnapszahlfolge, auch das möchte ich an der Stelle sagen. Felix, wie siehst du das Spiel gegen Leverkusen?
Seit Wochen komisch, bauchgefühlig positiv. Seit Wochen denke ich, ey, die holen da was gegen Leverkusen.
Erzähle weil
die,
mir mehr.
Die letzten Heimspiele waren extrem gut gegen Leverkusen, auch wenn es beides mal ein 1:1 war, aber die waren gut. Vor allem das letzte Saison natürlich richtig stark, vor allem die erste Halbzeit ist, glaube ich, im Kopf geblieben. Generell waren es ja immer super attraktive Spiele gegen Leverkusen, auch wenn der VfB leider oft dann das schlechtere Ende für sich übrig hatte. Dieses 0-0 in der Hinrunde vielleicht mal ein bisschen ausgeklammert, da haben sie sich ein bisschen ja den Punkt erkämpft, um es positiv auszudrücken. Aber da, das ist schon eine Ansetzung, Sonntagabend 19:30 nochmal alles rauslassen vor der Länderspielpause, auch das eben dazu noch und dann noch gegen Leverkusen.
Übrigens ist schon das dritte Mal mindestens, dass der VfB an einem Sonntagabend zu Hause in die Länderspielpause geht. Das gab das Spiel gegen Hoffenheim Sonntagabend, es gab das Spiel gegen Eintracht Frankfurt Sonntag und jetzt Leverkusen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese Anschlusszeit eine absolute Frechheit für alle Beteiligten. Ob das die Sportler sind, ob das die Leute drumherum sind, Heimfans, Auswärtsfans. Es ist eine absolute Frechheit, dass du an einem Sonntagabend um 19.30 Uhr nochmal ein Bundesligaspiel anpfeifst. Punkt. Da gibt's überhaupt nichts dran rum zu diskutieren. Ich habe auch da wieder, vorhin ja schon erwähnt, ich saß gestern Abend bei Herrn Zeigler und der hat eine Matz eingespielt mit Egidius Braun. Sagt euch vielleicht noch was. Ehemaliger DFB-Präsident, so um die Jahrtausendwende bis zur WM 2006. Die Matz war von 2-2 oder so. Da hat Herr Braun wurde gefragt, was denn seine größte Angst sei, bezogen auf die Zukunft des Fußballs in Deutschland. Und er sagte sowas wie, ich kann es nicht 1:1 wiedergeben, aber er sagte, das Kapital darf nicht gewinnen. Das Kapital darf nicht entscheiden, wer hier wann Fußball sehen darf. Ja, und schlussendlich ist genau das leider eingetreten. 25, 20 Jahre später musst du sagen, das Kapital, sprich die TV-übertragenden Sender, Streaming-Dienste und sonst wie, die dir das Geld geben, die bestimmen, wie hier der Hase läuft, wann was angepfiffen werden wird. Und die sagen auch, welcher Zuschauer mehr wert ist. Nämlich nicht der, der ins Stadion geht oder ins Stadion gehen kann. Der dafür bereit ist, extreme Dinge auf sich zu nehmen und Summen zu bezahlen. Sondern die, die vor der Glotze hocken, die müssen halt auch noch am Sonntagabend 19:30 Uhr, zumindest bis zum Tatort hin, mit so einem Highlight wie Hoffenheim gegen Heidenheim irgendwie bespielt, bespaßt werden können. Und das ist eine Entwicklung, die fällt, also wir diesen Job machen und vielleicht auch andere, die regelmäßig und lang zum Fußball schon fahren, denen fällt das ja gar nicht mehr auf. Du bist so dermaßen abgestumpft gegen solche Dinge, dass dich das kaum mehr richtig emotional triggert, aber diese Matz, dieser Einspieler von diesem alten Weisen, und zwar nicht mit scharf S, natürlich auch, aber in dem Fall nur mit einem S, Mann, ich saß in dem Theaterhaus auf der Tribüne, also, boah, das musste jetzt erstmal zack, bis heute Morgen hat mich das beschäftigt, eigentlich bis jetzt habe ich es noch ständig irgendwie bei mir, in mir, weil sonst hätte ich es jetzt gar nicht auch hier so emotional vorgetragen. Ich finde das echt etwas, das, wo wir eigentlich alles dafür tun sollten, dass wir das wieder geändert bekommen. Oder zumindest aber uns dadurch nicht dieses Pure, das uns mal alle zu Fußball gebracht hat, nehmen lassen. Das darf nicht passieren, weil ja, dann haben die endgültig gewonnen.
Das ist natürlich auch so, dass wir auch, die wir uns da in diesem Hamsterrad so ein Stück weit mitbewegen, irgendwann gar nicht mehr das groß hinterfragen. Deswegen gar nicht genau. So schlecht, dass wir nehmen das so hin, Sonntag 19:30 Uhr, wir denken nicht drüber nach. Wenn man drüber nachdenkt, könnte man sehen, dass beispielsweise nur Eintracht Frankfurt am Donnerstag international unterwegs ist, dass man beispielsweise, wenn man kurzfristig in der Lage wäre, Spiele umzusetzen, dass das Spiel auch auf den Samstag hätte legen können. Wir haben in der vergangenen Woche gesehen, dass nur 3 Spieltage wieder terminiert wurden. Dann wird wieder geschaut, wie machen wir das an den letzten Spieltagen.
Also einzig und allein das TV-Geld, das entscheidet, was hier wann zu passieren hat.
Und da hat man das Beispiel ja vorhin beim Kickers auch. Das ist ja auch, tritt so ein bisschen in dieselbe Richtung.
Das ist ihre Hütte, ihr Wettbewerb, wichtiges, wegweisendes Spiel. Da kommen die aus Nyon daher und sagen, das ist doch mir scheißegal, ob hier ein Regionalligaspiel angepfiffen werden soll. Vergiss das. Ihr geht in die nächste Woche oder sonst wohin. ist mir egal, aber hier spielt Youth League.
Ja? Bei diesem Spieltagsthema, das ist echt so eins, wo ich es auch so ein bisschen abgestumpft bin, deswegen wahrscheinlich gut, dass es nochmal angesprochen wurde. Es gibt keinen Grund für 19:30 Sonntag, schiebst es halt auf Samstag 15:30 und fertig ist. Aber auch selbst da, deswegen bin ich wahrscheinlich so abgestumpft, haben wir es ja immer noch verhältnismäßig okay hier in Deutschland, wenn man nach England schaut. Allein Abopreise, Spielanpfiffe, wenn man nach Spanien schaut. Hier wurde diese große Investornummer mit, keine Ahnung, mit elektronischen Autos, Fliegern und Tennisbällen irgendwie abgewehrt, weil wir noch ein bisschen Fankultur übrig haben. Deswegen haben wir es hier immer noch verhältnismäßig besser, aber natürlich auch trotzdem nicht gut. Aber das Ding umzudrehen, wie Philipp schon gesagt hat, ist zu spät wahrscheinlich.
Apropos Sonntagabend. Ich muss kurz die Karin Miosga machen. Wir müssen über Leverkusen reden. Ich verstehe das Thema und ich glaube, das beschäftigt viele da draußen. Aber wir müssen ganz kurz über Leverkusen sprechen, denn das ist der Gegner.
Ja, die sind gut.
Ja. Aber, die sind gut, so, aber
tschüss,
die haben...
Tipps.
Ich habe schon wieder vergessen einzutragen, Mann. Ich hätte eh nichts geholt, aber ich habe schon wieder vergessen, meinen Kicktipp einzutragen, Mann.
Sie sind gut, sie haben gegen den VfB, also zumindest Alonso nicht gegen den Hoeneß VfB verloren, aber sie haben zuletzt 3 Pflichtspiele verloren. Zweimal gegen die Bayern, dazwischen gegen Werder Bremen. Sie haben in diesen 3 Pflichtspielen nicht ein Tor erzielt. Und sie sind, das habe ich vorher schon angedeutet, in einer Situation wie der VfB nach dem Aus gegen PSG. Und die Frage ist, können die das besser handeln, als es der VfB getan hat? Und ich glaube, abgesehen davon, dass der VfB sowieso nach dem Gesetz der Zahlen mal an der Reihe wäre, Leverkusen zu packen, glaube ich, dass das ein Ansatzpunkt ist, wo auch Sebastian Hoeneß mit seinem Team reingeht und sagt, guck mal, wisst ihr noch, wie ihr drauf wart hier am Samstag zu Hause gegen Gladbach, nachdem ihr in der Champions League raus seid? So fühlen die sich heute Abend. Und jetzt sind wir mal auf der anderen Seite und zeigen denen, wie es geht. Ich glaube wirklich, dass dieses Spiel eine sehr große psychologische Komponente haben wird und sich das dann eben auf dem Platz zeigt.
Dazu fällt Wirtz aus.
Ja.
Der Shootingstar schlechthin bei Leverkusen oder einer der vielen. Und da gehe ich mit. Wie gesagt, ich bin schon seit Wochen ein bisschen gefühlig positiv auf das Spiel. Das stimmt auch komplett. Plus, das war jetzt der Effekt, den der VfB sich aus Leverkusen rausziehen kann. Dazu haben sie ja selber genug Anreiz. Wie gesagt, das ist ein Heimspiel, das ist Flutlicht. Die haben gerade Heimspiele am Stück verloren, wie noch nie unter Hoeneß. Die haben dieses eine Spiel noch, um ein bisschen was, vielleicht auch Kiel so ein bisschen zu korrigieren. Danach ist wieder 2 Wochen Pause vor Frankfurt auswärts, wieder auch kein Heimspiel dann. Da gibt es genug Motivation, die für irgendwas Zählbares spricht.
Genug Motivation ist das eine, genug Zahlen sind das andere und die kommen jetzt.
Der MeinVfB-Gegner-Check. Unser Blick in die Datenbank.
Felix, der VfB gegen Leverkusen. Ja, wenn wir auf die jüngere Historie blicken, ist das eher so ein bisschen immer ein Schlag mehr in die unangenehme Gegend. Aber es gibt nicht nur Negatives.
Nee, also das kommt vor allem später in den Stories. Thema Hoeneß, Thema Alonso, Thema Serie, Bilanz. Wir fangen wieder mit den Bundesliga-Daten an und auch wenn es gerade tabellarisch vielleicht nicht 100% so klingt, ist es natürlich immer noch ein Bundesliga-Topspiel, ist de facto immer noch so. Platz 6 der VfB bei den Toren, 44 Stück gegen Platz 2, 55 Stück bei Leverkusen. Torschüsse exakt gleich, Platz 6 gegen Platz 2. Gegentore Platz 8, der VfB bei 39 Stück aktuell gegen Platz 15, 30 Stück bei Leverkusen. Ballbesitz Platz 4, 55% im Schnitt gegen Platz 3, 56% im Schnitt. Das wird interessant, wer da die Oberhand hat, auch wenn sich wahrscheinlich nicht viel unterscheiden wird, aber eben diese 1-2% vielleicht. Passquote auch brutal, Platz 4, der VfB bei knapp 86% aufgerundet, gegen Platz 2 88% oder 88,4% sogar bei Leverkusen. Ich habe es wieder mit reingenommen in dem Fall, Flanken aus dem Spiel, Platz 2 gegen Platz 4, damit können wir auch rechnen. Gewonnene Zweikämpfe bleibt der VfB auf Platz 1, aber Leverkusen auch auf Platz 5, da sind wir nah beieinander. Gewonnene Kopfballduelle ist beidseitig schlecht, Platz 16 beim VfB, Platz 14 bei Leverkusen. Laufdistanz Platz 14 beim VfB, Platz 8 bei Leverkusen. Sprints ist ein Thema, das auffällig ist, bei VfB auch da nur auf Platz 14. Wie gesagt, das lese ich hier öfter vor. Neuer sind da eher dann immer die Statistiken von den Gegnern. Und hier ist Leverkusen auf Platz 2, also sehr weit oben dabei. Intensive Läufe, Platz 16 beim VfB gegen Platz 8. Das ist wie immer Gesamtwerte, keine Quoten. Fouls am Gegner, Platz 12 gegen Platz 16 und Karten, Platz 6 gegen Platz 13. Aktuell, wie gesagt, Tabelle Platz 8 gegen Platz 2, 37 Punkte zu 53 Punkten. Auch hier wieder exakt gleich, wenn wir auf Heimtabelle gegen Auswärtstabelle schauen, auch das 8 gegen 2. Rückrundentabelle tut weiterhin weh, Platz 14 gegen Platz 4. Und jetzt die Heimspiele, die Bilanz: 43 Pflichtspiele zu Hause gegen Leverkusen, 16 Siege, 9 Remis, 18 Pleiten, relativ ausgeglichen und eben unter Hoeneß bisher zu Hause zumindest nicht verloren, diese beiden 1:1 in der Liga. Eckspieler gibt es tatsächlich gar keine, auch nicht irgendwer, der irgendwann mal in der U19 rumgeturnt ist, wirklich überhaupt nichts. Und damit kommen wir eben zu diesen Stories. Leverkusen ist seit 29 Bundesliga-Auswärtsspielen ungeschlagen. Diese Pleiten kamen jetzt eben auch zu Hause. Bremen zum Beispiel war auch zu Hause. Der VfB hat aktuell 16 Punkte weniger als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison. Leverkusen auch 14 Punkte weniger. Aber hier, ganz nett, ich nehme es ja immer wieder von der Bundesliga, die haben jetzt trotzdem auch den relativierenden Satz hinzugefügt. Das hört sich dramatischer an, als es ist. Die beiden Teams hatten eine historisch gute Vorsaison. Fand ich nett, dass sie es selbst damit dazu schreiben. Leverkusen nur eines der letzten 28 Pflichtspiele gegen VfB verloren. Von letzten 14 kein einziges verloren. Das klingt nicht so gut. Und jetzt das, was ihr angesprochen habt. Hoeneß traf in seiner Trainerkarriere auf keinen Club öfter als auf Leverkusen, konnte aber keines der 10 Pflichtspiele gewinnen. Also weder für Hoffenheim noch für den VfB. Und das, was du vorhin eingeläutet hattest, Xabi Alonso verlor von seinen 10 Pflichtspielen gegen VfB als Spieler 3 Stück und 7 Mal als Trainer kein einziges.
Das schreit nach dem ersten Mal, Philipp. Danke, Felix.
Ob das so kommt, wird mein Player to Watch mitentscheiden. Der heißt Lukas Radetzky.
Okay.
Und auch da wieder ein kleiner Pingback zurück ins Theaterhaus gestern Abend. Da wurden tolle Torwartpatzer vorgespielt in einer Rubrik. Und zweimal war Lukas Radetzky dabei mit 2 wunderschönen Eigentoren in der Champions League jeweils, als sich die Kugel quasi ins eigene Netz gedonnert hat. Und er ist halt ein Torhüter, der herausragend halten kann. Ja, das hat er über all die Jahre bewiesen. Noch dazu jemand, den ich vor der Kamera und vor dem Mikrofon einfach liebe. Ja, ja. Am besten mit 2 Bier im Hosenbund stecken. Ja.
Cooler Typ.
Einfach cooler Typ. Und aber eben auch immer für diesen einen spielentscheidenden Patzer gut. Ich hoffe, er hat am Sonntagabend einen im Gepäck, denn er wird spielen, gehe ich mal davon aus, nachdem er jetzt in der Champions League auch zum Einsatz kam und der Kollege Kova.
Ja,
heißt
ja.
Er, glaube ich.
Der im Hinspiel gegen die Bayern eben
Patzer hatte. Der hat er auch,
eigentlich so der Pokaltorwart
genau,
war.
Genau, da hat er auch nicht das Gesicht gezeigt, das ich als Trainer sehen will von dem Spieler, der reinkommt von der Bank und mir beweisen will, ich will da jetzt bleiben. Insofern gehe ich von aus, Radetzky spielt und für mich einer, den man besonders im Auge behalten muss am Sonntagabend.
Weiß noch, der hat bei diesem 1:1 zu Hause, was ein Wahnsinnsspiel war, in der ersten Hälfte teilweise Monster-Reflexe gehabt.
Richtig, ja.
Und dafür gesorgt, dass der VfB nur 1:0 geführt hat zur Pause. Und dann ging es am Ende 1:1 aus. Ich habe mir Herrn Robert Andrich ausgesucht. Aus einem ganz einfachen Grund, weil er in den vergangenen Wochen nicht viel gespielt hat, aber ganz besonders dem VfB immer eins reindrücken will und auch hinterher dann in seinen Aussagen oft sehr despektierlich klingt. Jetzt kam auch noch dazu, dass am Dienstagabend Hermoso mit einer Schulterverletzung raus musste, Andrich eingewechselt wurde. Also die Wahrscheinlichkeit, Rotation hinher, ist durchaus da, dass...
Wisst ihr übrigens, was Hermoso heißt?
Schön.
Sehr gut.
Sehr schön.
Wunderschön.
Ob das zu seinem Spielstil passt, Atletico-Vergangenheit, das ist...
Man kann auch mal schön, schön wegflexen einfach.
Ja, Finn Jeltsch gegen die Bayern.
So, allein für dieses Tackle, meine Damen und Herren, haben sich die 9 Millionen Ablöse gelohnt, die wir nach Nürnberg überweisen müssen. Wenn du die Eier hast, mit 18 vor der Bayernbank so einen Tackle zu fahren, dann weißt du, dir stehen eigentlich alle Türen offen in der Zukunft.
Großer
so
Szenenapplaus.
Genau, so einen Tackle würde ich gerne am Sonntag gegen Robert Andrich sehen und deswegen ist er mein Spieler, auf den es ein Augenmerk zu richten geht.
Sehr gut. Und Cornrows hat er.
Ja. Nein, er ist natürlich...
Und YouTube-Format mit Deppen-Apostrophe.
Er ist dieser Typ Spieler, den du liebst, wenn er für deine Farben spielt und hast, wenn er auf der anderen Seite steht.
Ja.
Mir ist er tatsächlich sehr, sehr, sehr auf die Nerven gegangen und es wird Zeit, ihn mal...
legitimer Nachfolger von Zecke Neuendorf.
Danke, dass du dafür gesorgt hast, dass ich jetzt den Satz nicht zu Ende bringen musste.
Gerne.
Felix.
Torwart, Mittelfeld, ich gehe in den Sturm und auch einer der... Für mich zumindest, ich bin da nicht drin bei Leverkusen, aber so ein bisschen unterbewertet ist bei den Kollegen, wenn ich mir die Spielzeit und Startelfquote anschaue. Patrick Schick, 16 Tore, Platz 2 in der Torjägerkanone, darunter kein Elfmeter. Rechnet mit dir Elfmeter raus, ist er der Topscorer oder der Top-Torschütze, weil Kane, glaube ich, 9 Stück hatte. Kane dann irgendwie von seinen 21 dann auf 12 runter. Damit wäre Schick auf der 1. Und das trotz dessen, dass er nur auf Platz 18 ist, was die Torschüsse angeht. Da ist Kane auch oben dabei, auf Platz, keine Ahnung, Top 3 oder sowas. Das heißt, eisekalt der Mann da vorne drin und eben bisher auf beiden Seiten 48% Startelfquote und auch 48% der Spielminuten. Und das dafür, dass du hier eigentlich einen absoluten Weltstürmer hast. Vielleicht noch neben Boniface ein bisschen hier und da Spielzeit verliert, aber Schick ist schon einer, da darf Leverkusen sich glücklich schätzen, dass sie die noch haben.
Ich mag solche Stürmer. Hat auch dem VfB schon wehgetan, leider. Supercup beispielsweise. Kopfball stark, musste bei Standards aufpassen. Also, ne, auch da, nicht nur auf Ecken, vielleicht auch auf lange Einwürfe und so, Stichwort Kiel. Aber das ist ein Spieler, auf den du auf jeden Fall achten musst.
Bei dem frage ich mich immer, was dem wohl widerfahren hätte können, also im Sinne von welche Optionen da noch da gewesen wären, wäre er dann nicht so verletzungsanfällig gewesen in den letzten Jahren.
Ja. Den hättest du heute in England bei wahrscheinlich einem der größten, vielleicht hättest du den in Liverpool spielen sehen oder in London. Das ist wirklich, ich mag ihn, ich hoffe aber, dass er am Sonntag.
Für mich eher nicht so der Typ, der nach England passt. Ich würde den eher in Spanien verorten, aber anyway, überragender Kerl.
So rassig Inter Mailand, so Lautaro Martinez-mäßig.
Ja, gut, wir schweifen ab.
Personal hatten wir. El Bilal möglicherweise ein bisschen mehr Einsatzzeit.
Ja, wobei die Geschichten, sorry, wenn ich dir schon wieder abgrätsche, Christian, der Trainingswoche, die sind eher in der Defensive zu verorten.
Absolut. Ja. Weil auch das ist etwas, wir hatten vorher in unserem Part diese XG-Werte. Auf der anderen Seite, den Punkt wollte ich vorher eigentlich machen, es ist auch so, dass der VfB einfach ein Thema hat, wenn es um zu Null-Spiele geht. Das hat er viel zu selten. Du weißt, es reicht in den allermeisten Fällen. Nicht, wenn du 1-0 führst, das hat sich eben in den vergangenen Wochen gezeigt und dementsprechend geht das Spiel am Sonntag 2-2 aus. Mein Tipp.
Stark. Also ich sage, Personalsituation beim VfB ändert sich. Vor allem also Chabot kehrt zurück. Ich gehe davon aus, dass Alta Kiel neben ihm verteidigt, weil gegen die Leverkusener Speedster, die da auf der Außenbahn auf dich zurennen, brauchst du einen, der gut Meter machen kann. Ich glaube nicht, dass Jelz spielen wird. Der könnte, glaube ich, aber auch. Wäre natürlich wieder einsatzbereit und fit. Aber ich gehe von Alta Kiel aus und ich sage genau das Ergebnis voraus, das wir zuletzt schon öfters bei diesem Spiel in Stuttgart sahen, nämlich ein 1-1.
Dann füge ich noch hinzu, um auch ein bisschen Kader zu machen, Sergio für 2 Spiele gesperrt.
Ja. Korrekt.
Und ich möchte positiver sein als das 3-2 Heimsieg.
Ja, also wenn das passiert, dann kriegst du ein Kaltgetränk deiner Wahl nächste Woche. Das verspreche ich dir.
Irgend so ein Traubenschorle oder so.
Es wird einfach Zeit. So, und wenn es nicht jetzt am Sonntag passiert, dann verdammt nochmal in Berlin.
So. Obwohl, da kommt der Bielefeld.
Leute, das stimmt. Wunderschöne Folge diese Woche. Ich sage Dankeschön.
Es gibt noch Hinweise, die wir zu machen haben.
Auch das ist wichtig. Jawohl,
Termine wir haben und Dinge, vor allem die auch dich betreffen.
Dinge, genau. Dinge. Ihr könnt noch bis 23.59 Uhr an diesem Donnerstagabend euch anmelden über einen Link, den wir euch in die Shownotes packen, für das nächste VfB im Ländle X Mein VfB Pub-Quiz, das es geben wird, und zwar im Unstmettingen, habe ich gelernt, im Zollernalbkreis am Montagabend 19 Uhr. In einer Lokalität, die sich, glaube ich, Akropolis nennt, jedenfalls griechisch.
Das klingt nach
griechisch.
Grillplatte.
Grillplatte, richtig. Grillplatte und Sofa schlafen wegen Tzatziki und so weiter. Wir werden da mal sehen. Jedenfalls gibt's dort wieder 8 Runden zu je 5 Fragen. Der Laser ist am Start. Holger Laser und ich, wir führen euch durch den Abend. Freuen uns sehr, wenn ihr mit uns quizzt und rätselt. Für die Top 3 Teams gibt es was zu gewinnen. Wie gesagt, alles andere über den Link in den Shownotes. Dann können wir euch schon verraten, dass wir in der Länderspielpause nicht nur eine Mitgliederversammlung zu verarzten haben, die da auch noch ansteht, die vielleicht nächste Woche unser Podcast ein bisschen mehr beeinflusst, als sie es heute getan hat, nämlich gar nicht. Und da werden wir einen neuen Pub-Cannstatt machen. Die 3. Ausgabe in der alten Schule zu Gablenberg. Wir haben wieder einen Gast und er ist wieder vom VfB und er heißt Fabian Bredlow. Der mittlerweile fast Senat der Truppe, ja, weil er ist unlängst 30 geworden, aber auch schon, glaube ich, seit 2018 oder 19 einer, der mit am längsten jetzt schon hier ist.
Ich wollte gerade sagen, zum ersten Mal kein Funktionär, aber ist er ja irgendwie fast.
Richtig, eigentlich ist er es trotzdem, genau. Ja. Und ich freue mich sehr, weil Fabi ist ein Top-Typ und er hat hoffentlich richtig gute Laune im Gepäck. Dann werden wir da sehr viel Spaß haben an diesem Montagabend mit einem hoffentlich wiedergenesenen Christian Pavlic neben mir. Ja. Danke, dass du es heute durchgezogen hast, mein Lieber.
Gerne. Ich hoffe, man hat es vielleicht ein bisschen gehört. Die Erkältung ist da, aber
die Mädels haben das sicherlich sehr genossen. Also dieses Tambour in deiner Stimme, dieses
die Pläne,
kleine Kuschelbär, der hat, ach komm, ganz sicher haben sie das genossen.
Hör auf, sonst werde ich rot im Gesicht. Die Pläne für die nächsten Tage sind, glaube ich, klar. Ich mache mir Salbeitee, Felix erlegt das Fell eines Bären und Philipp Meise schläft auf dem Sofa.
So.
Wir wünschen euch ein schönes Wochenende, viel Spaß am Sonntag und bis nächste Woche.
Absolut. Ciao, ciao.
Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.